Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das war schon ein turbulenter Tag heute im Berliner Regierungsviertel. Draußen waren die Wasserwerfer aufgefahren, gab es Dutzende von Festnahmen, weil Corona-Gegner nicht bereit waren, sich an die Auflagen wie etwa das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu halten. Drinnen im Reichstagsgebäude wurde kontrovers gestritten. Auf der Tagesordnung die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, die zuerst der Bundestag und später dann am Nachmittag auch der Bundesrat beschlossen haben. Die Verabschiedung des Gesetzes und die Ereignisse drumherum, der Schwerpunkt dieser Sendung. Die weiteren Themen nach dem Autogipfel. Die Bundesregierung will die Branche mit 9 Milliarden stützen. Wir schauen auf die Debatte in den USA nach dem beschleunigten US-Truppenabzug aus Afghanistan. Die Boeing 737 Max, sie darf wieder fliegen, und nach dem historischen Fußballdebakel gestern gegen Spanien, wie angeschlagen ist Bundestrainer Joachim Löw. Erste Station aber Berlin. Schon seit langem gibt es ja harsche Kritik an der starken Stellung der Exekutive und der untergeordneten Rolle der Legislative in der Corona-Krise. Die Parlamente, so der Vorwurf, dürften jeweils nur das abnicken, was Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin zuvor beschlossen haben. Das soll sich nun mit der heute beschlossenen Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ändern, zumindest in Ansätzen. Trotzdem gab es viel Kritik. Gudula Geuter.
Es ist eine Debatte, in der sich die erste Rednerin bemüßigt sah, zu erklären, worum es gerade nicht geht im neu gefassten Infektionsschutzgesetz. Angesichts der teils wütenden Kritik betonte die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark:
Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Gesetz so missverstanden wurde. Mit § 28 Infektionsschutzgesetz weiten wir gerade nicht den Handlungsspielraum der Regierung aus, sondern wir engen ihn ein.
Tatsächlich ist Kern des Gesetzes, dass der Bundestag konkretere Vorgaben für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz macht. Statt der bisherigen dürren Generalklausel, auf denen die Verordnungen der Länder bislang beruhen, zählt nun das Gesetz selbst 17 Maßnahmen auf, von der Maskenpflicht über Betriebsschließungen bis hin zum Verbot von Kulturveranstaltungen. Wann welche Maßnahmen konkret erlassen werden können, regelt das Gesetz nicht. Es nennt aber Stufen des Infektionsgeschehens, die unterschiedlich starke Eingriffe ermöglichen. Außerdem, so betonte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner,
die Maßnahmen können von den Ländern nur so lange ergriffen werden, wie die epidemische Lage gilt. Und die Länder müssen sie befristen auf 4 Wochen grundsätzlich und müssen sie auch begründen.
Und Manuela Rothmann von den Grünen lobte:
Unter allen Umständen muss in Zukunft ein Minimum an sozialen Kontakten gewahrt bleiben. Der besondere Verfassungsrang von Kunst und Kultur wird anerkannt.
Das Gesetz bekomme keinen Schönheitspreis, trotzdem sei es ein Fortschritt. Von den 4 Oppositionsparteien stimmten am Ende nur die Grünen zu. FDP und Linke forderten mehr Beteiligung des Bundestages, die FDP vor allem durch konkretere Vorgaben im Vorfeld, wie sie die Partei in einem eigenen Gesetzentwurf formuliert hat. Fraktionschef Christian Lindner:
Wir, das Parlament, können in einer dynamischen Lage nicht täglich neu beurteilen. Aber wir können und wir müssen die Entscheidungen der Regierungen lenken und ihnen klare Leitplanken geben, wenn in Grundrechte eingegriffen wird.
Jan Korte forderte für die Linkspartei:
Jeder Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, die so bitter erkämpft worden sind, die so unser Fundament ist, dass wir uns hier streiten können, bedarf der Debatte und Zustimmung oder Ablehnung des Bundestages. Und genau das ist nicht vorgesehen.
Die AfD übte Fundamentalkritik. Fraktionschef Alexander Gauland gab vor, Vorboten einer smarten Gesundheitsdiktatur zu sehen. Und Bernd Baumann wählte die Formulierung:
Die heutige Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab.
Carsten Schneider, SPD, warf ihm vor, darin klinge das Schlagwort vom Ermächtigungsgesetz an.
Wenn Leute wie Sie mit solchen geschichtlichen Parallelen spielen, Sie diskreditieren nicht nur unsere Demokratie, sondern Sie machen sie verächtlich, und genau das wollen Sie.
An die AfD gewandt betonte Gesundheitsminister Jens Spahn:
Debatte ist nötig, Kontroverse ist nötig, aber doch nicht unerbittlich und voller Härte, sondern so, dass wir zusammenbleiben. Zusammenhalt ist das, was dieses Land am meisten braucht in dieser Pandemie.
In einem ungewöhnlichen Eilverfahren passierte das Gesetz am Nachmittag auch den Bundesrat, der eigens zusammengekommen war mit 49 der insgesamt 69 Stimmen.
Der Bericht war das von Gudula Geuter. Die Debatte über das Infektionsschutzgesetz im Bundestag, wir haben es eben gehört, hochkontrovers. Am lautesten und schärfsten dabei die Kritik der AfD. Die machte heute aber noch durch einen anderen Vorfall von sich reden. Panagiotis Gavrilis hat die Einzelheiten.
Er hat kein Gewissen, sagt eine Frau zu Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor einem Fahrstuhl mitten im Bundestag, wohl vor der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz. Im Video entgegnet er ihr: Ich vertrete meine Wählerinnen und Wähler und die möchten, dass ich heute zustimme. Sie können gerne demonstrieren, aber ich habe ein reines Gewissen, so Altmaier weiter, der anschließend im Fahrstuhl verschwindet.
Sie haben einen Arschloch. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
Die Frau, die hier zu hören ist und Altmaier bedrängt, trägt ein rotes Kleid, Maske unter der Nase und taucht auch in einem anderen YouTube-Video von heute auf. Es soll sich um eine rechte Aktivistin handeln. Sie ist offenbar Teil einer Besuchergruppe. Die Videoausschnitte legen nahe, dass die Besucherinnen und Besucher über Abgeordnete der AfD in den Bundestag reingekommen sind. Sie tragen Besucherausweise und erklären in einer anderen Sequenz, dass man über zwei Abgeordnete des Bundestages reingekommen sei. Die Gruppe trifft sich dabei mit AfD-Politikern und interviewt sie, lässt sich den Fraktionssaal der AfD zeigen oder hält sich im Büro von Udo Hemmelgarn auf.
Wir sind live hier immer noch im Büro von Herrn Udo Hemmelgarn, AfD, Mitglied des Bundestags, zusammen mit Daniela vom Team von Stefan Bauer. Wir haben es in die Heiligen Hallen geschafft.
Eine Anfrage zu den Vorfällen und den Gästen an das Büro des Abgeordneten Hemmelgarn blieb bisher unbeantwortet. Der Fraktionssprecher der AfD sagte unserem Hauptstadtstudio heute Nachmittag, die Vorwürfe seien nur via Twitter, noch nicht substanziell. Die Fraktion habe niemanden reingeschleust, aber er könne nicht für alle einzelnen Abgeordneten sprechen. Man habe noch nichts unternommen, um das aufzuklären. Die Fraktionsleitung der Grünen hatte indes ihre Mitarbeitenden per Mail gewarnt, sie sollten darauf achten, dass die Büroräume abgeschlossen seien. Es befänden sich derzeit Personen im Haus, die fremde Büros betreten wollten. Normalerweise können Abgeordnete ohne namentliche Voranmeldung und ohne dass Personalien festgestellt werden, bis zu 6 Gäste mit in den Bundestag reinnehmen. Heute galt diese Regelung ausnahmsweise nicht. Für den FDP-Politiker Konstantin Kuhle ist klar,
dass es hier zu einem bewussten Missbrauch des Sicherheitskonzepts gekommen ist. Das ist die Schuld der Fraktion, die das gemacht hat. Und die ersten Videos deuten ja ganz klar in Richtung AfD. Und das ist eine völlig neue Qualität der Missachtung der Grundregeln unserer Demokratie. Sowas geht einfach nicht.
So Kuhle gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Zu den Vorfällen mit Peter Altmaier sagte ein Sprecher des Bundestages auf Nachfrage, man gehe davon aus, dass die Frau als Gast eines Abgeordneten oder einer Fraktion ins Haus gekommen sei. Um welche Fraktion oder Partei es sich dabei handelt, sagte der Sprecher nicht. Wir gucken uns das an und prüfen den Vorgang, sagte er weiter.
Informationen waren das von Panagiotis Gavrilis. Schon im Vorfeld hatte die Berliner Polizei Demonstrationen in unmittelbarer Nähe des Reichstagsgebäudes heute verboten aus Sicherheitsbedenken. Tausende Kritiker der Corona-Maßnahmen hatten sich deshalb am Brandenburger Tor versammelt. Am Ende musste die Polizei diese Demonstrationen aber wieder einmal auflösen wegen Nichteinhaltung der Auflagen. Claudia von Laak war vor Ort unterwegs.
So brüllen sie es am Mittag in Richtung Bundestag, wo die Parlamentarier gerade über das Infektionsschutzgesetz debattieren. Sie tragen blaue Fahnen mit weißen Friedenstauben, rote Pappherzen, aber auch Transparente, auf denen Angela Merkel, Olaf Scholz, Christian Drosten in Sträflingsuniform abgebildet sind. In den Händen halten diese ein Schild mit der Aufschrift »Schuldig«.
Weil ich gegen das Ermächtigungsgesetz bin. Das, was heute beschlossen werden soll, ist vergleichbar.
Wir haben schon ein Masernschutzgesetz und dieser Masernimpfstoff hat gravierende Nebenwirkungen. Das, was jetzt als Gesetz kommen soll, ist noch viel schlimmer.
Die Corona-Lage ist von meiner Ansicht nach bloß ein Vorwand, um diese Aktion mit dem Gesetz durchzuziehen.
Das Grundgesetz wird durch eine Art Ausnahmezustand ausgehebelt.
Neben Impfgegnern und Anhängern von Verschwörungsideologien sind auch handfeste Rechtsextremisten und Holocaust-Leugner unter den Demonstranten. Der Ex-AfD-Politiker Andreas Kalbitz ist dabei, genauso wie der sogenannte Volkslehrer, ein früherer Berliner Grundschullehrer, der rechtskräftig aus dem Schuldienst entlassen wurde und weiter antisemitische sowie volksverhetzende Videos postet. Die Polizei erinnert zunächst über Lautsprecherwagen an die Einhaltung der Auflagen, Abstand halten und Masken tragen.
Um einen friedlichen und ordnungsgemäßen Verlauf ihrer Kundgebung zu garantieren, wird die Polizei Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der SARS-CoV-Infektionsschutzverordnung ahnden und ordnungswidrig handelnde Personen festnehmen.
Doch die Festnahmen Einzelner ändert nichts. Die Stimmung wird zunehmend aggressiv. Niemand trägt eine Maske. Die Polizei erklärt die Demonstration von mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern für beendet. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Es geht darum, bei den aktuellen Zahlen, darum einzig und allein auch nur, dass diese Menschen, die ihre Meinung deutlich machen wollen, ihre Masken aufziehen. Und dann können Sie Ihre Meinung kundtun. Wir sind als Polizei neutral. Aber bei den aktuellen Infektionszahlen kann man es nicht akzeptieren, dass hier so viele Menschen ohne Masken dauerhaft zusammenstehen.
Die Polizei bringt zwei Wasserwerfer in Stellung zwischen Brandenburger Tor und Bundestag. Nach dreimaliger vergeblicher Aufforderung seitens der Polizei, den Platz zu verlassen, gibt der Einsatzleiter den Befehl, Wassermarsch. Von oben ergießt sich der Strahl über die Demonstranten. Die antworten mit einem Pfeifkonzert, mit dem Zünden von Böllern und Rauchbomben.
Es ist eben auch leider deutlicher, unmittelbarer Zwang offenbar nötig. Wir bedauern das, aber zum Schutz dieser Stadt und aller hier in der Stadt ist es erforderlich.
Eine erste vorläufige Bilanz der Polizei. 9 verletzte Beamte, über 200 Festnahmen.
Der Bericht von Claudia van Laak. Gestern Abend gab es wieder mal einen sogenannten Autogipfel im Kanzleramt. Die Branche, ja schon vor Corona schwer gebeutelt, schließlich kostet der Umbau für eine umweltfreundliche Mobilität Milliarden. Die Pandemie hat die Strukturprobleme aber jetzt sicherlich noch einmal verschärft, weshalb auch hier die Politik helfen will. Nadine Lindner.
Es sind 3 Milliarden Euro, die in 4 Fördermöglichkeiten fließen sollen. Das Geld soll neue Impulse bei Autobauern und Zulieferern setzen, die nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des lange verschleppten Technologiewandels in der Krise sind. Im Kern geht es um 4 Beschlüsse des gestrigen Autogipfels. Erstens, die bereits erhöhte Kaufprämie für E-Autos soll nun bis 2025 statt 2021 verlängert werden. Der Bund legt dafür noch einmal 1 Milliarde Euro drauf. Der Automobilexperte der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, Stefan Bratzel, sieht hier einen sinnvollen Impuls. Bratzel bei NTV.
Insofern kann man sich darauf einstellen, für Autokäufer ja jetzt auch ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Das ist sicherlich positiv, das geht in die richtige Richtung.
Dabei gibt es eine interessante Einschränkung. Plug-in-Hybride werden nur gefördert, wenn sie ab 2022 eine elektrische Mindestreichweite von 60, später ab 80 Kilometern haben. Umweltschützer, aber auch Autoexperte Bratzel hatten immer wieder kritisiert, dass bei Plug-in-Hybriden kaum elektrisch gefahren wird. Bei Hybriden, die als Dienstwagen genutzt werden, sind das nur 18% elektrische Fahrten. Die Kaufprämie für Pkw hatte den Absatz für E-Autos seit dem Sommer kräftig angekurbelt. Die zweite Fördersäule ist ein Zukunftsfonds, gefördert mit 1 Milliarde Euro. Ziel ist es, dass besonders die Regionen in Deutschland gefördert werden, die vom Autobau abhängig sind, sowie die Qualifizierung von Mitarbeitern. Für Jörg Hofmann von der IG Metall ist dies das wirkungsvollste der 4 Förderinstrumente. Hofmann gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Beides im Kontext regionaler, proaktiver Strukturpolitik. Das bringt uns einen großen Schritt nach vorne. Jetzt geht es darum, die beschlossenen Maßnahmen sehr schnell zu konkretisieren.
Als drittes Instrument kommt eine neue Kaufprämie, die den Flottenaustausch bei Lkw fördern soll. Der Bund gibt 1 Milliarde Euro. 500 Millionen Euro gehen an Unternehmen, die damit alte Diesel gegen Lkw mit der neuen Euro 6 Abgasnorm austauschen können. 500 Millionen Euro gehen in die öffentliche Beschaffung, zum Beispiel für den Ersatz alter Feuerwehrwagen. Zustimmung kam dafür vom Betriebsrat des Lastwagenbauers MAN. Das Programm habe das Potenzial, die Auftragsbücher wiederzufüllen und Arbeitsplätze zu sichern. Kritik hingegen äußerte die Klimabewegung Fridays for Future, aber auch das Umweltbundesamt. Uber-Präsident Dirk Messner kritisierte, dass die Förderung von Diesel-Lkw den langfristigen Umstieg auf Elektro-Lkw hemmen könnte. Und viertens soll der Ausbau von Ladesäulen für E-Autos angeschoben werden. Hier will man mit der Autobranche eine Selbstverpflichtung erreichen. Bis Ende 2021 soll die Branche einen signifikanten Beitrag bei den bereits zugesagten 15.000 öffentlichen Ladepunkten leisten. Sonst werde man dies im Gesetz regeln. Hier macht die Branche nun selber Druck und fordert einen Ladesäulengipfel sowie Finanzhilfen für den Ausbau. Noch vor Weihnachten sollen Vertreter der Mineralölindustrie, der Energiewirtschaft, der Wohnungswirtschaft, der Kommunen, der Politik und der Automobilindustrie an einen Tisch gebracht werden. Mir geht es um die Koordinierung und die Beschleunigung von Verfahren und um die Beteiligung des Staates mit finanziellen Mitteln. So sagte es die Chefin des Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller, heute in Berlin. Die 3 Milliarden Euro des Autogipfels reichen offenbar noch nicht aus.
Nadine Lindner war das über die Ergebnisse des gestrigen Autogipfels und die Reaktionen darauf. Und damit ins Ausland. In den USA versucht derzeit US-Präsident Trump auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft noch Pflöcke einzuschlagen. Das betrifft nicht zuletzt die Außenpolitik, etwa den versprochenen Abzug von US-Truppen aus Afghanistan. 2000 der noch verbliebenen US-Soldaten sollen jetzt frühzeitig nach Hause kommen. Doris Simon in Washington. Die Verbündeten haben auf diese gestrige Entscheidung bereits besorgt reagiert. Wie fällt denn das Echo in den USA aus?
Ja, auch dort gibt es sehr viel kritische Stimmen und das nicht nur bei den Demokraten, wie erwartbar, die natürlich sich große Sorgen machen, dass kurz vor dem Übergang zu einer von Joe Biden geführten Regierung solche weitgreifenden Aktionen entschieden werden, sondern es gibt auch skeptische Reaktionen, vor allem aus dem Senat auf Seiten der Republikaner. Mehrheitsführer Mitch McConnell, der hatte ja schon nach den ersten Gerüchten eines Truppenrückzugs gewarnt. Ein überstürzter Rückzug aus Afghanistan im Irak wäre ein Fehler, es sei extrem wichtig, dass es in den kommenden Monaten keine weltbewegende Veränderung mit Blick auf die Verteidigung gebe. Und auch andere Senatoren wie Ben Sasse aus Nebraska haben sich sehr kritisch geäußert. Und Chuck Hagel, ein Republikaner, der zu Zeiten des Demokraten Obama Verteidigungsminister war, der sieht in dem Rückzug sogar ein klares Signal an die Taliban. Die könnten sich jetzt gestärkt fühlen bei ihren Verhandlungen mit der Regierung in Kabul. So werde es kein tragfähiges Friedensabkommen geben. Und das würde letztlich auch für die US-Regierung, für die USA schlecht ausgehen.
Schauen wir auf die Innenpolitik. Trump behauptet ja weiterhin, die Wahlen seien manipuliert worden. Der Chef der Wahlsicherheitsbehörde hat widersprochen öffentlich. Daraufhin ist er gefeuert, ist er entlassen worden. Wie sehr findet das in den USA Beachtung?
Das wird schon sehr beachtet, denn Christopher Krebs, der oberste Cybersicherheitsexperte im Heimatschutzministerium, hat es ja nicht allein getan im Alleingang, sondern vor knapp einer Woche mit Leitern auch anderer US-Behörden. Das ist ein Mann, der von seinem republikanischen Chef, dem Heimatschutzminister Chad Wolf, vor 2 Wochen noch ausdrücklich gelobt wurde, dass er tolle Arbeit geleistet habe. Krebs hat die letzten 3 Jahre damit verbracht, eben das Wahlsystem der USA sicherer zu machen. 2016 hatte Russland da ja enorm von außen noch eingreifen können. Aber all das hat nichts genutzt. Donald Trump mit Verweis darauf, dass Krebs gesagt hat, das sei die sicherste Wahl gewesen, den Mann per Tweet gefeuert. Krebs selber hat noch nicht sich dazu geäußert, hat nur getweetet, dass er sich geehrt fühle, dass er für sein Land habe arbeiten dürfen. Man habe richtig gehandelt, heute verteidigen, morgen sichern.
Frau Simon, wie ist denn der Stand bei den Neuauszählungen in den einzelnen Bundesstaaten, ja, und auch den Klagen des Trump-Lagers wegen des vermeintlichen Wahlbetrugs?
Es wird in Georgia ja noch ausgezählt bis unsere Zeit 5 Uhr nachmittags. Aber dort hat der zuständige republikanische Minister Brad Raffensperger schon vorher gesagt, das wird immer gemacht, so eine Auszählung. Diesmal hat er für die Auszählung der Präsidentschaftswahl entschieden. Es gibt so ein vorgeschriebenes Audit und er erwartet überhaupt nicht, dass es ein Ergebnis gibt, was den Vorsprung von Donald Trump den Vorsprung von Joe Biden noch einmal umkehren könnte in einen Vorsprung für Donald Trump. In Wisconsin hat der Präsident beantragt, dass in 2 Counties nachgezählt wird. Das sind Counties, wo Joe Biden mehr als doppelt so viel, wie eben Donald Trump bekommen hat. Donald Trump hat dafür die erforderlichen 3 Millionen für die Nachzählung bezahlt. Er behauptet weiterhin Wahlbetrug, ohne dass es dafür irgendeinen Beleg gibt oder er einen angeben würde. Die Wahlbeamten auf lokaler und auf bundesstaatlicher Ebene in Wisconsin wie auch in Georgia haben keinen einzigen Beleg dafür gefunden. Und was die Welle von Klagen angeht, sind inzwischen 25 von den Gerichten abgewiesen worden. Die Anwälte machen sich teilweise lächerlich vor Gericht, weil sie auf Nachfrage keine Beweise vorlegen können. Und Trump merkt eben, dass er auf diesem Weg nicht weiterkommt.
Informationen waren das von unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Besten Dank nach Washington. Nach zwei Abstürzen wegen Softwareproblemen mit hunderten Toten mussten die Maschinen 737 Max erst einmal auf dem Boden bleiben. Der Hersteller Boeing hatte mutmaßlich aus Kostengründen an Sicherheitskontrollen gespart. Jetzt, fast zwei Jahre später, sind die Softwareprobleme behoben. Die 737 Max darf wieder abheben. Claudia Sache.
1,5 Jahre war die Unglücksmaschine 737 Max von Boeing am Boden. Jetzt hat die US-Flugaufsicht FAA das Startverbot aufgehoben. Der Chef der Flugaufsicht, Dixon, sagte im Fernsehinterview bei CNNBC, er habe 100%iges Vertrauen in die Sicherheit des Flugzeuges. Voraussetzung ist allerdings, dass in allen Maschinen des Typ 737 Max eine neue Steuerungssoftware installiert wird. Wegen Fehlern im Steuerungsprogramm sind im März 2019 zwei Flugzeuge dieses Typs abgestürzt. Insgesamt 346 Menschen kamen damals ums Leben. Daraufhin wurden die Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen. Bis die 737 Max den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen kann, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Erst müssen die Piloten geschult und die letzten Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Der Flugzeugbauer Boeing ist seit den Abstürzen finanziell erheblich angeschlagen. Viele Aufträge wurden storniert, Boeing erlitt Milliardenverluste und kündigte drastische Sparmaßnahmen an. Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf den Flugverkehr verschärften die Krise noch zusätzlich. Bei Boeing geht man davon aus, dass es mindestens 3 Jahre dauern wird, bis man das alte Niveau von 2019 wieder erreicht hat.
Claudia Sache. Noch ist kein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus auf dem Markt, aber nach Angaben der forschenden Unternehmen könnte es schon bald soweit sein. Die deutsche Firma BioNTech ist ja im Verbund mit dem US-Riesen Pfizer ganz vorne mit dabei. Beide wollen deshalb in den nächsten Tagen schon die Zulassung in den USA beantragen. Peter Mücke.
Erneut ist es nur eine Pressemitteilung des Pharmakonzerns, aber die Angaben sind vielversprechend. Demnach sei der Corona-Impfstoff von Pfizer und der Mainzer Firma BioNTech zu 95% wirksam und habe keine schweren Nebenwirkungen. Auch bei älteren Menschen sei der Impfstoff mit 94% hochwirksam, heißt es. Das ist besonders wichtig, weil mit dem Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf steigt. In den kommenden Tagen wollen Pfizer und BioNTech jetzt eine Notzulassung für den Impfstoff bei der zuständigen US-Behörde FDA beantragen. Sollte sie die Genehmigung erteilen, könnten die Unternehmen nach eigenen Angaben bis Ende des Jahres 50 Millionen, bis Ende 2021 sogar 1,3 Milliarden Impfdosen herstellen. An der jetzt offenbar abgeschlossenen Studie hatten 44.000 Menschen teilgenommen. Die Hälfte von ihnen erhielt 2 Impfstoffdosen, die andere Hälfte bekam ein Placebo injiziert. 170 Teilnehmer erkrankten anschließend an Covid-19. 162 von ihnen hatten das Placebo erhalten. Dadurch errechnet sich eine Wirksamkeit von rund 95% bei der Gruppe, die den Impfstoff bekommen hatte.
Aus New York berichtete Peter Mücke. Wie mühselig das politische Geschäft in Europa ist, das zeigt der aktuelle Streit über die mittelfristige Haushaltsplanung und die milliardenschweren Corona-Hilfen. Polen und Ungarn blockieren die Vorhaben, obwohl sie selbst von ihnen profitieren werden. Doch den damit verknüpften Rechtsstaatsmechanismus, den lehnen sie kategorisch ab. Deshalb die harte Haltung, die jetzt auch von Slowenien gestützt wird. Clemens Fehrenkotte.
Sloweniens Ministerpräsident Janez Janša hat der EU im Umgang mit Polen und Ungarn vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen. In einem Schreiben an EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte Janša, zahlreiche Medien und, Zitat, einige politische Gruppierungen im EU-Parlament drohten offen damit, das Instrument, das fälschlicherweise Rechtsstaatlichkeit genannt werde, einzusetzen, um einzelne EU-Mitgliedstaaten mit Mehrheitsbeschluss zu disziplinieren. Konflikte über die Frage, ob Mitgliedstaaten gegen das Gebot der Rechtsstaatlichkeit verstießen, könnten nur von einem unabhängigen Gericht entschieden werden, nicht aber, Zitat, von einer politischen Mehrheit in irgendeiner anderen Institution. Ministerpräsident Janša war zwischen 2004 und 2008 sowie 2012 und 2013 bereits Regierungschef Sloweniens, wurde wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt, die später vom obersten Gerichtshof des Landes aufgehoben worden war. Er gilt als enger politischer Verbündeter des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der sich im slowenischen politischen Wahlkampf für Janza deutlich eingesetzt hatte. Seit März 2020 ist der rechtspopulistische Regierungschef wieder im Amt. Das vierseitige Schreiben zugunsten Ungarns und Polens, das in Kopie auch an Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs versandt wurde, stieß in den Reihen der slowenischen Oppositionsparteien auf scharfe Ablehnung. Mate Vatovic von der Partei Die Linke. Herr Janša hat wieder einmal gezeigt, dass er ein Schädling ist. Er schadet dem Ansehen der Republik Slowenien im Ausland und er schadet den Interessen der Bürgerinnen und Bürger Sloweniens. Mit diesem Brief hat er noch einmal gezeigt, dass sein Hauptanliegen darin besteht, den Interessen seiner Paten von der extremen Rechten in der EU zu dienen. Auch Koalitionspartner des slowenischen Ministerpräsidenten distanzierten sich von dem Schreiben. Der Brief Janšas spiegele dessen persönliche Meinung wider, nicht aber die Haltung der Regierung, so Matej Tonin von der Partei Neues Slowenien. Slowenien sei bislang immer ein EU-Land gewesen, das, Zitat, nie zu den problematischen Ländern gezählt habe. Dies könne sich durch Janšas Brief ändern, befürchtet auch der Gesundheitsminister von der Rentnerpartei. Insgesamt, so die Analyse der Juraprofessorin Janja Honig von der Universität Maribor, jetzt ist dieser finanzielle Aspekt aus EU-Mitteln auf dem Tisch und nicht eine Diskussion über die Rechtsstaatlichkeit. Der Ministerpräsident will mit diesem Brief offenbar die Argumente Polens und Ungarns unterstützen. Aber ich denke, das ist jetzt zwecklos. Diese Debatte ist schon vorbei. Bereits unmittelbar nach den US-Wahlen hatte Janša für großes Aufsehen mit einem Glückwunsch-Tweet an Donald Trump gesorgt, indem er zur Wiederwahl gratulierte. Ungarns Oppositionsparteien veröffentlichten in Budapest inzwischen ein gemeinsames Schreiben an die EU-Spitzenvertreter in Brüssel. Viktor Orbán und seine Regierung sprechen nicht für ganz Ungarn. Die Orbán-Regierung handle gegen die Interessen und berechtigten Erwartungen der europäischen und ungarischen Bevölkerung.
Der Bericht war das von Clemens Fehrenkotte. Viele Fußballfans reden von einem Déjà-vu. 7:1 hatte Deutschland Brasilien bei der WM 2014 deklassiert. Nun ist den Deutschen Ähnliches gestern beim Spiel gegen Spanien in der Nations League widerfahren. 0:6 verloren. Ein Debakel nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch für den verantwortlichen Trainer. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion ist im Studio. Herr Rieger, wie laut ist der Katzenjammer am Tag danach?
Der ist schon ziemlich laut, eben weil es so eine historische Niederlage gewesen ist und die Mannschaft eine so schlechte Leistung gezeigt hat. Keine Organisation, keine Kommunikation, keine Zweikampfwerte, kein Zweikampfverhalten. Das ist das kurze Fazit von Bundestrainer Joachim Löw. Und wie ernst der DFB die jetzt aufkommende Diskussion nimmt, zeigt auch die Tatsache, dass sich der DFB-Präsident Fritz Keller auf der Webseite des DFB geäußert hat. Das macht er nicht nach jedem Länderspiel. Es sei aber ein schwarzer Abend gewesen, der wehgetan habe, so Keller, und er habe nach dem Spiel in der Kabine eine maßlose Enttäuschung gespürt, aber auch den Willen, das wieder gut zu machen.
Nun hat Löw, Sie haben es gesagt, nach dem Spiel selber nichts beschönigt. Trotzdem, wie sehr fällt dieses Debakel, diese Niederlage auch auf ihn zurück?
Das fällt natürlich auf ihn zurück. A, ist er natürlich für die Mannschaft verantwortlich. Und außerdem hat sich der DFB ja 2018 auch nach dem WM aus sehr deutlich dafür entschieden, dass es eben Löw sein soll, der den Neuaufbau der Mannschaft vorantreiben soll. Und es hat heute deswegen auch eine Nachbesprechung mit Joachim Löw, Teamdirektor Oliver Bierhoff, Co-Trainer Markus Sorg und eben DFB-Präsident Fritz Keller gegeben, wo man nochmal über grundlegende Sachen und das Spiel natürlich gesprochen hat. Und auch darauf geht Keller in seiner Stellungnahme ein. Er hofft, dass die Mannschaft an diesem Debakel wachsen kann. Und er betont auch, dass man bewusst den Weg des Umbruchs gegangen ist und damit auch so schmerzhafte Niederlagen wie gestern einkalkuliert hat oder das zur Folge haben konnte.
Stellt sich ja schon die Frage, wie sehr muss sich der Bundestrainer am Ende nicht doch ein bisschen Sorgen machen um seinen Job?
Also akut nach dem heutigen Tage wohl nicht, aber bemerkenswert ist schon, dass der Name Löw in dem Statement von Fritz Keller nicht auftaucht. Und auch Oliver Bierhoff hat in einem Interview mit der FAZ noch vor dem Spiel gesagt, dass er den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, bis einschließlich der EM im kommenden Jahr mitgeht. Das klingt erstmal gut, aber Löws Vertrag geht eben bis 2022. Gleichzeitig ist es aber schwer vorstellbar, dass Oliver Bierhoff Löw entlässt und dann mit einem anderen Trainer weitermacht, zumal es im Moment wenig Alternativen gibt. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Hansi Flick, die großen deutschen Trainer, alle bei großen Vereinen gebunden. Und die einzige schnelle Variante wäre Stefan Kunz, Trainer der U21. Aber auch die Variante ist im Moment nicht wahrscheinlich, dass die akut passiert.
Stellt sich auch die Frage, wie groß ist am Ende der Druck? Thomas Müller, Mats Hummels, die hat der Bundestrainer aussortiert, dass die wieder zurück in die Mannschaft kommen.
Also der Druck ist groß und er wird wahrscheinlich auch steigen. Löw hatte ja im März 2019 bekannt gegeben, dass Hummels, Müller und auch Jerome Boateng, Innenverteidiger vom FC Bayern München, nicht mehr Teil der DFB-Elf sein würden. Die drei hatten bei der WM auch kein gutes Turnier gespielt, sind seitdem aber gut in Form und deswegen fordert auch Ex-Spieler Bastian Schweinsteiger doch wenigstens wieder drüber nachzudenken.
Was ich weiß, ist, dass solche Spieler wie Jerome Boateng und auch Thomas Müller das Triple gewonnen haben bei Bayern München. Sie sind die beste Mannschaft in Europa. Sie sind deutsche Spieler. Warum nicht für die Nationalmannschaft?
Und auch Mats Hummels spielt bei Borussia Dortmund eine zentrale Rolle und auch auf internationalem hohem Niveau. Also Löw hat da ein bisschen Zeit, auch drüber nachzudenken. 5 Monate bis zum nächsten Länderspiel im März.
Und wir werden das natürlich im Auge behalten. Dankeschön. Maximilian Rieger war das. Und das war noch die Information am Abend. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.